Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe meinen Bericht praktisch geteilt. Den ersten Teil widme ich den Tätigkeitsschwerpunkten. Das sind die Bereiche Fortbildung, Weiterbildung und die medizinischen Assistenzberufe. Und in einem zweiten Teil, wo ich die aktuelle Gesundheitspolitik und die Berufspolitik zusammenfassen möchte. Zum ersten Punkt Fortbildung. Die bei uns angemeldeten Fortbildungsveranstaltungen haben auch im letzten Jahr um ungefähr 7% zugenommen. Das heißt, die Bayerische Ärzteschaft ist äußerst aktiv im Bereich der Fortbildungen. Ungefähr 40 bis 80 Fortbildungen pro Monat werden allein von der Bayerischen Landesärztekammer durchgeführt und die anderen Fortbildungen sind alle von der Bayerischen Landesärztekammer zertifiziert. Also im Schnitt kann man sagen, 4.000 Fortbildungen pro Monat. Im Jahr waren es, im Berichtsjahr waren es insgesamt 45.000 Fortbildungen. Kurzer Rückblick. Der Nachweispflicht sind nach dem Paragraph 95d dann letzten Endes doch 96% der Kolleginnen und Kollegen nachgekommen. Man kann also sagen, alle Kollegen haben diese Pflicht erfüllt. Und ich glaube, wir als Bayerische Landesärztekammer haben hier auch entsprechend dazu beitragen können. Wenn Sie die Kurve jetzt anschauen, dann sehen Sie, dass am Schluss die höchste Zahl der Kolleginnen und Kollegen diese Pflicht erfüllt haben. Und genau diese gleiche Aufgabe kommt auf uns zu bezüglich der Fortbildungsnachweispflicht jetzt für unsere angestellten Kolleginnen und Kollegen im stationären Bereich. Es sind 12.220 Fachärzte, die in Akutkrankenhäusern tätig sind und nur auf die trifft es ja bekanntlicherweise zu. Der Reha-Bereich ist hier ausgenommen. Wir haben jetzt einen aktuellen Stand von 4.364 Kollegen, also ein Drittel der Kollegen sind bereits dieser Pflicht nachgekommen, zwei Drittel müssen dieser Pflicht noch nachkommen und dies jetzt innerhalb eines Vierteljahres. Also es wird wieder etwas eng werden und deswegen, können Sie mal ein Glas Wasser bitte trinken? Und deswegen werden wir hier auch aktiv uns einspreizen. Wir werden im nächsten Bayerischen Ärzteblatt nochmals alle Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen. Und wir werden sicherlich dann in der Endphase die Kollegen auch noch persönlich anschreiben, die es eben nicht geschafft haben, rechtzeitig hier ihr Punktekonto aufzufüllen.
Vielen Dank.
Eine Unterstützung geht auch dahingehend, dass wir es den Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, sich selber das Zertifikat auszustellen. Sie müssen nur auf unsere Homepage gehen, hier unter dem Bereich Fortbildung, Fortbildungspunkte, Konto, sich entsprechend einwählen, dann eben hier auch definieren, nach welchen Richtlinien Sie der Fortbildungspflicht nachkommen müssen. Und dann haben Sie bereits Ihr Fortbildungspunkte, Konto. Und hier besteht dann die Möglichkeit, eine Selbsteinstufung zu machen bezüglich der fachspezifischen Fortbildungspunkte. Denn Sie wissen ja alle, unsere Kollegen im stationären Bereich müssen ja 150 Punkte von den 250 Punkten im fachspezifischen Fortbildungsbereich erbringen. Also ich glaube, dass das eine gute Lösung ist. Ist auch eine einmalige Lösung, wenn ich das sagen darf, im ganzen Bundesgebiet, das hier die Bayerische Landesärztekammer zur Verfügung stellt. Aus dem Bereich der Fortbildung, vor allem dem Tätigkeitsbereich der Bayerischen Akademie für ärztliche Fortbildung, haben wir auch hier in dem vergangenen Berichtsjahr wieder einiges auf die Beine gestellt oder stellen noch einiges auf die Beine, nämlich einige Fortbildungskurrikulas. Einmal zu dem Thema Medizinethik mit 20 Präsenzstunden und 10 E-Learning-Stunden. Das Thema ärztliche häusliche Gewalt haben wir auch uns angenommen und wollen hier einmal eine Präsenzveranstaltung von 4 Stunden anbieten. Das ist vor allem gedacht für die ärztlichen Kreisverbände im Rahmen einer Abendveranstaltung oder wenn gewünscht, dann auch als Ganztagesveranstaltung, zum Beispiel als Samstagsveranstaltung. Auch das Curriculum Ernährungsmedizin wird bei uns gerade erarbeitet. Wir bauen es modular auf, modular deswegen, dass jede Kollegin, jeder Kollege den Bereich hier besuchen kann, der ihn auch interessiert, durch entsprechende Module. Und wenn hier eben ein vertieftes Interesse besteht, dann kann man eben durch 5 Module dann das vollständige Curriculum erwerben. Qualifikation Tabakentwöhnung mit 16 Präsenzstunden und 4 E-Learning-Stunden. Dann auch das Thema Gerontopsychiatrie liegt uns besonders am Herzen. Und deswegen wollen wir es auch aufbereiten für unsere Kreisverbände, dass im Rahmen einer Abendveranstaltung man hier dieses Thema abhandeln kann. Wir werden hier auch Unterstützung geben unseren Kreisverbänden bezüglich der Referenten und der Strukturierung der Fortbildung. Und das Thema Gesundheitsförderung und Prävention ist ein wichtiges Thema. Und es werden auch die Bayerische Landesärztekammer hier ein entsprechendes Curriculum erarbeiten. Sie sehen, bei eigentlich allen Curriculas versuchen wir, die Präsenzzeiten auf ein Minimum zu reduzieren um eben dann hier auch die Möglichkeit zu geben, durch E-Learning Elemente das relativ leicht erwerben zu können. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst ist ja die Qualifikation eine Aufgabe aus dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz. Dies haben wir dadurch auch gelöst, dass wir auch hier versuchen, die Präsenzzeiten möglichst gering zu halten. Natürlich eine gewisse Anzahl ist notwendig. In dem ersten Fortbildungsjahr sind es doch immerhin 17 Tage, die notwendig sind. Aber wir konnten auch die Präsenzzeiten um 50 Stunden reduzieren durch E-Learning-Elemente. Und wir haben noch einen ganz positiven Nebeneffekt. Mit der Qualifikation zum ärztlichen Leiter Rettungsdienst kann bereits im ersten Jahr auch die Zusatzbezeichnung ärztliches Qualitätsmanagement erworben werden. Also praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe, und ich finde, dass das eine tolle Sache ist, wenn man auf diese Art und Weise dann zwei Qualifikationen erwerben kann. Und von dieser Seite aus herzlichen Dank an unser Referat Fortbildung, dem dies gelungen ist. Im zweiten Jahr, das ist dann etwas abgespeckt, sind noch 6 Präsenztage notwendig, um eben dann hier die Qualifikation vollständig erwerben zu können. Wir bemühen uns natürlich auch um die Nachwuchsproblematik, und deswegen haben wir die Wiedereinstiegsseminare, die sich bewährt haben. Wir bieten eigentlich im Prinzip 2 solche Seminare an im Jahr, natürlich je nach Nachfrage. Leider ist die Nachfrage nicht ganz so groß, dass momentan eigentlich nur einmal im Jahr so ein Seminar stattfindet, aber immer äußerst erfolgreich und mit ganz positiver Resonanz. Und von dieser Stelle aus darf ich auch an unseren Bayerischen Fortbildungskongress erinnern, den wir nächstes Jahr ja wieder einrichten wollen, wieder in Nürnberg, aber mit einem neuen Kleid, mit Workshops, mit Seminaren, aber auch mit einer öffentlichen Veranstaltung, in diesem Fall gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, einmal zum Thema guter Darm, schlechter Darm, wie sieht es aus? Hier werden wir auch ein Darmmodell dann haben, werden das im Presseclub in Nürnberg dann für die Öffentlichkeit durchführen, und an einem weiteren Tag mit dem Thema Jung ins Alter ebenfalls in die Öffentlichkeit geben, um auch darzustellen, dass die Bayerische Landesärztekammer ihrer Aufgabe für die gesundheitliche Daseinsvorsorge nachkommt. Und auch das jährliche Suchtforum wird, wenn es in Nürnberg stattfindet, dieses Mal eben im Rahmen des Bayerischen Fortbildungskongresses in Nürnberg stattfinden. Zum Thema Weiterbildung. Weiterbildung ist ja ein hochsensibler Bereich, ein Bereich, wo wir auch die größte Kritik immer wieder erfahren, dass es zu mühsam wäre, dass es zu bürokratisch zugänge, dass es zu lange vor allem dauern würde, bis die Anträge alle bearbeitet sind. Deswegen gestatten Sie mir, dass ich ganz kurz auf die Problematik hier eingehe. Wir haben nämlich hier einen deutlich erhöhten Behandlungsbearbeitungsbedarf aufgrund der zunehmenden Anzahl der erwerbbaren Qualifikationen, aber auch der zunehmenden Anzahl abweichender Weiterbildungsgänge. Und wenn Sie nur bedenken, dass zwischen der Weiterbildungsordnung 93 mit 15% abweichender Weiterbildungsgänge wir jetzt nach der neuen Weiterbildungsordnung fast die Hälfte der Weiterbildungsgänge als abweichende Weiterbildungsgänge bearbeiten müssen, dann können Sie vielleicht nachvollziehen, dass es ein enormer Verwaltungsaufwand ist, aber auch wieder ein Beweis darstellt, dass die Bayerische Landesärztekammer hier eigentlich kundenfreundlich ist und hier versucht, eigentlich jedem gerecht zu werden und möglichst alles zu berücksichtigen, was auch berücksichtigt werden kann. Reine Bürokratie und reiner Formalismus, den gibt es hier bei uns nicht, aber das kostet halt entsprechend Zeit, und deswegen bitte ich um Nachsicht, wenn es manchmal ein paar Tage oder vielleicht auch mal ein paar Wochen länger dauert. Auch die Zuordnung, nach welcher Weiterbildungsordnung hier die Facharztprüfung durchgeführt werden soll, ist manchmal unklar, und deswegen müssen wir nach mehreren Weiterbildungsordnungen, zumindest nach 2, immer die entsprechenden Anträge überprüfen. Auch die Mobilität unserer jungen Kolleginnen und Kollegen wird größer, ist etwas Positives, aber dadurch natürlich auch der Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand entsprechend höher. Und auch die Anfragen nehmen natürlich aufgrund der Komplexität zu. Wenn Sie hier vergleichen, 2007 waren es noch 3038 und 2019 sind es bereits 3559 Anfrage. All dies muss geschultert werden, und wir bemühen uns natürlich, dies auch so zu schultern, dass die Bearbeitungsdauer unter einem vernünftigen Zeitraum stattfinden kann. Deswegen haben wir ja die Online-Antragstellung für die Anerkennung Facharztschwerpunkt oder Zusatzbezeichnung eingeführt unter dem Motto Arztqualifikation. Wir haben auch vermehrt Informationsangebot ins Internet eingestellt, damit sich unsere Kollegen auch hier selber im Internet informieren können. Und wir haben auch eine qualifikationsabhängige Antragsbearbeitung durch eine Modularisierung der Bearbeitungsschritte eingeführt. Das schaut so aus, dass die formale Eingangsprüfung bereits in unserem Informationszentrum stattfindet. Der nächste Schritt, Der nächste Prüfungsabschnitt wird dann eben auf einer weniger qualifizierten Ebene durchgeführt. Und am Schluss erst, wenn diese Vorprüfung stattgefunden hat, dann kommt es auf den Tisch unserer Sachbearbeiterinnen. Dadurch haben wir eine ganz klare Strukturierung bei der Bearbeitung und haben, glaube ich, entsprechende Filter eingebaut, die das Ganze dann auch beschleunigen können. Es ist auch so, dass die Resonanz hier eigentlich schon ganz positiv ist. Aber wir sind natürlich bemüht, weiter hier in diese richtige Richtung zu arbeiten und werden die EDV-gestützte Antragsbearbeitung weiterhin forcieren. Das heißt, wir wollen zum Beispiel erreichen, dass die Anerkennung von beantragten Seiten gleich EDV-mäßig bereits abgestimmt wird mit den Weiterbildungsbefugnissen, dass bereits Module erstellt werden, die automatisch dann an unsere Kolleginnen und Kollegen Rückfragen verschicken mit einer Erinnerungsfunktion. Und letztendlich dahin wollen wir kommen, dass eigentlich bereits berufsbegleitend die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, ihre Weiterbildungszeiten einzugeben, die dann sofort von uns überprüft werden, sodass sie am Ende ihrer Weiterbildung eigentlich per Knopfdruck bereits alle Anfordernisse erfüllt haben, sodass es dann nur noch vielleicht 2 bis 3 Wochen Zeit dauern wird, bis sie einen Prüfungstermin bekommen. Das ist unser Ziel, dahin wollen wir, wir sind aber auf gutem Wege. Und auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. Wir bekommen hier jetzt auch mittlerweile positive Rückmeldungen, dass die Kollegen das toll finden, dass sie auch hier immer mehr Zufriedenheit zeigen über die Art und Weise, wie wir mit ihren Anträgen umgehen. Und wir konnten eben die reine Bearbeitungszeit auf durchschnittlich 3,5 Wochen verkürzen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Erfolg. Wir werden daran weiterarbeiten und auch im Bereich der Weiterbildungsbefugnisse versuchen wir hier in diese Richtung zu arbeiten mit diesem Ziel. Auch hier sehen Sie ja, dass die Erweiterungs- und Neuanträge zugenommen haben in den letzten 4 Jahren um 30%. Auch mit einer zunehmenden Komplexität der Anträge. Begründung ist ähnlich wie bei den Weiterbildungsanträgen insgesamt. Wir haben mehrere Weiterbildungsstätten oft, wir haben oft mehrere Befugte, wir wollen ja vermehrt die Verbundweiterbildung fördern und deswegen ist auch hier ist notwendig, dass oft mehrere Befugnisse ausgestellt werden müssen. Und wir müssen eben auch die Befugnisse bezüglich unterschiedlicher Weiterbildungsordnungen überprüfen und auch die entsprechenden Befugnisse ausstellen. All dies versuchen wir ebenfalls zeitlich leichter zu meistern mit einem möglichst geringen Verwaltungsaufwand, durch Nutzung einer datenverarbeitungsgestützten Reorganisation, das heißt eben aufgrund des im Rahmen unserer IT-Neuorganisation. Also wie gesagt, hier sind wir noch mehr bei den Anfängen, während wir hier bei den Anträgen für die Facharztprüfung bereits ein deutliches Stück weiter sind. Und lassen Sie mich noch erinnern an die Evaluation der Weiterbildung, die wir ja erstmals 2009 durchgeführt haben, so wie ich meine, für den Erststart guter Erfolg, 60% der Weiterbildungsbefugten haben daran teilgenommen, leider nur 30% unserer in Weiterbildung stehenden Kolleginnen und Kollegen. Aber wie gesagt, es war ja der Erstlauf und deswegen darf ich Sie jetzt schon von dieser Stelle motivieren. Wir wollen das nächste Jahr den zweiten Lauf machen, dass Sie sich hier vermehrt daran beteiligen. Die medizinischen Assistenzberufe liegen mir am Herzen, weil auch hier eine gewisse Nachwuchsproblematik entwickeln wird, ist bereits absehbar. Die Ausbildungsverträge haben leider abgenommen um 4,5% im Vergleich 2009 zu 2008. Wir haben auch ein weiteres Problem. Durch die neue Ausbildungsordnung hatte die mündliche Prüfung, die praktische Prüfung einen höheren Stellenwert bekommen. Und wir stellen zunehmend fest, dass hier leider Defizite in der Ausbildung bestehen. Und diese Defizite versuchen wir natürlich schon abzubauen. Und eine Form des Abbaus wäre die Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung. Da aber eine überbetriebliche Ausbildung immer belastend ist, sowohl für den Ausbilder als auch für die Auszubildenden, möchten wir diese überbetriebliche Ausbildung in die Region verlagern. Und da werden wir sicherlich in absehbarer Zeit auf die Kreisverbände zugehen und versuchen, hier eine Lösung mit den Kreisverbänden zu finden, dass eben im Rahmen innerhalb des Kreisverbandes hier diese überbetriebliche Ausbildung stattfindet. Vorbildfunktion hat hier der Kreisverband Würzburg. Ich darf mich an dieser Stelle Herrn Kollegen Podrava bedanken, der das erfolgreich im letzten Jahr durchgeführt hat. Und genau nach diesem Modell könnten wir es uns vorstellen, dass wir es vielleicht auch flächendeckend dann in Bayern durchführen wollen. Dies nur schon mal als Vorabinformation, dass in dieser Richtung etwas auf Sie zukommen wird. Wir müssen auch unseren medizinischen Fachangestellten eine berufliche Perspektive bieten, damit unser Beruf attraktiv bleibt. Denn der Markt wird dünner werden, eindeutig. Die Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger nehmen ab in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir werden also unseren Beruf mehr auch bewerben müssen und eben wir müssen auch den Beruf attraktiv gestalten. Deswegen sollten wir eben vermehrt Aufstiegschancen bieten, Aufstiegsfortbildungen bieten. Das eine ist die Fachwirtin für die ambulante medizinische Versorgung. Wir haben im letzten Jahr 84 junge Damen bei uns die Prüfung gemacht. Das ist nicht schlecht, da liegen wir ganz gut, da liegen wir über dem deutschen Trend, aber auch hier werden wir sicherlich noch weiter daran arbeiten. Und mittelfristig angedacht wäre auch noch eine Weiterqualifikation zur Betriebswirtin. Aufwand ist nicht gering, es sind 800 Stunden in 6 Modulen. Das Projekt läuft gerade in Schleswig-Holstein erfolgreich und ich kann mir vorstellen, wenn unsere Praxen immer größer werden, dann wird eventuell auch mal so eine Betriebswirtin ganz sinnvoll sein. Aber auf jeden Fall, unsere jungen Kolleginnen, unsere jungen Mitarbeiterinnen haben hier eine berufliche Perspektive. Und was uns auch noch am Herzen liegt, ist natürlich die Qualifikation im hausärztlichen Bereich. Hier haben wir einige Angebote, die Angebote vom Berufsverband Vera, das wissen Sie ja alle. Und wir haben aber auch Curriculas der Bundesärztekammer. Und hier wollen wir eine gewisse Zusammenführung herbeiführen. Wir wollen hier nicht konkurrieren, sondern wir wollen kooperieren, um es eben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst leicht zu machen, diese Qualifikation hier zu erreichen. Ja, und somit wäre ich schon mal durch mit meinem Tätigkeitsbericht. Und komme jetzt zum dem Hauptpunkt eigentlich Gesundheitspolitik, Berufspolitik. Und Sie wissen ja alle, das GKV-Finanzierungsgesetz hat bereits schon den ersten Durchlauf im Kabinett mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Und bei der Diskussion gab es heftige Diskussionen im Bundestag, der Ton wird schärfer. Die Presse hat eigentlich an Herrn Rösler und an seinem Gesetz kein gutes Haar gelassen. Und er wird eigentlich von allen Seiten hier entsprechend angegangen und angegriffen. Und das kommt natürlich auch nicht so von ganz ungefähr. Ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz die Eckpunkte hier zusammenfassend darstellen, die im Koalitionspapier enthalten sind. Es wird kein Präventionsgesetz kommen. Dennoch soll Prävention natürlich einen hohen Stellenwert haben. Es soll eine zielgedichtete Präventionsstrategie entwickelt werden. Es soll vor allem die Verhaltensprävention hier angegangen werden. Und es sollen vor allem präventionsfreie Schichten erreicht werden. Und wo ist da wohl der ideale Settingbereich? Eindeutig natürlich in der Arztpraxis. In dem Fall natürlich sicherlich primär in der Hausarztpraxis, aber auch zum Beispiel in der betriebsärztlichen Versorgung. Das Thema Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung soll kleinräumiger werden. Es soll der Demografiefaktor in der Region Berücksichtigung finden, aber auch die Morbidität. Kurzum, es soll an den Versorgungsbedürfnissen ausgerichtet werden. Auch neue Versorgungsformen sollen gefördert werden, neue Kooperationen. Auch das MVZ soll gefördert werden, aber unter neuen Kautelen, so wie wir es dann, glaube ich, auch noch in einem Entschließungsantrag lesen werden. Es muss klargestellt werden, dass Dritte hier keine Gewinne davon tragen dürfen, dass die Mehrheitsverhältnisse, sowohl die Besitzverhältnisse als auch der Stimmverhältnisse in der Hand der Ärzteschaft bleiben muss. Das hat uns die Koalition auch zugesagt. Allerdings das Gesetz, das fehlt noch, aber es soll jetzt ja auch nach dem Finanzierungsgesetz ein Strukturgesetz kommen und dann sind wir gespannt, was hier kommen wird. Das Arzneimittelneuordnungsgesetz, das ist mehr oder weniger ja schon durch. Rabattverträge jetzt auch für die PKV ist angedacht. Einerseits positiv, andererseits sieht man hier schon auch eine gewisse GKV-isierung der PKV, also schon ein bisschen ein Hinweis, wohin wohl der politische Weg geht. Und jetzt last but not least wurde jetzt das Finanzierungs-PKV-Gesetz hier bereits auf den Weg gebracht. Das heißt, Gesetzentwurf für ein gerechtes, soziales, stabiles, wettbewerbliches und transparentes Gesundheitssystem. Klingt ja hervorragend, was hier alles verpackt ist. Nur was unten rauskommt, ja, da hat man schon das Gefühl, es ist eigentlich wieder nur ein pures Kostendämpfungsgesetz, so wie es wir eigentlich seit 40 Jahren, seit Ehrenberg erleben. Und deswegen natürlich ist hier schon eine massive Ernüchterung bei uns eingetreten, nachdem wir am Anfang so hoffnungsvoll waren. Es wird ja auch von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Der Paradigmenwechsel, der findet ja wohl auch nur im Rahmen der Zusatzprämie statt. Klar, Abkoppelung von Lohnkosten ist ein gewisser Paradigmenwechsel. Und auch mehr Wettbewerb wird hier eingefordert. Eben der Wettbewerb findet wohl auch in der Zusatzprämie statt. Mehr Transparenz und Eigenverantwortung. Ja gut, da ist wohl vielleicht die Diskussion um die Kostenerstattung gemeint. Also wie gesagt, einiges ist angedacht, aber noch nicht viel auf den Weg gebracht. Wir werden das Ganze weiter verfolgen. Jetzt nur kurz zum Finanzierungsgesetz. Die Inhalte zusammengefasst. Auf der einen Seite werden natürlich schon die Versicherten vermehrt zur Kasse gebeten. Also der Versicherungsbeitrag wird ja bekanntlicherweise um 0,6% auf 15,5% angehoben. Und für das, was damit nicht finanziert werden kann, ist die Zusatzprämie gedacht. Bei den sogenannten Leistungserbringern wird natürlich auch hier entsprechend gespart. Und zwar in dem Fall nach dem Rasenmäherprinzip. Und auch hier wieder sehen Sie etwas, die Budgetierung. Auch die Budgetierung läuft weiter. Die Budgetierung haben wir jetzt mittlerweile seit 1993. Sie wissen noch alle wahrscheinlich, wer die Budgetierung eingeführt hat. Unser jetziger bayerischer Ministerpräsident. Angedacht war es für mehrere Quartale und mittlerweile sind 17 Jahre ins Land gezogen und wir haben weiterhin Budgetierung. Im stationären Bereich soll eben die Steigerung des Landesbasisfallwerts nur die Hälfte sein dürfen, wie die Grundlohnsummensteigerung. Und sollten mehr Leistungen vereinbart werden, bekommen die automatisch mal einen Abschlag von 30%, egal was dahinter steckt. Im ambulanten Bereich soll der Vergütungszuwachs bei den Hausärzten im Rahmen der Haushaltsverträge um 500 Millionen reduziert werden. Insgesamt im vertragsärztlichen Bereich soll der Punktwert, der Orientierungspunktwert festgeschrieben werden, also keine Anpassung an die Grundlohnsummensteigerung und auch die Morbiditätsstruktur soll willkürlich festgestellt werden und nicht anhand der realen Morbiditätsstruktur stattfinden. Also schon eine relativ einfallslose Geschichte, würde ich sagen. Es geht einfach schlichtweg darum, Kosten zu sparen. Zusammengefasst, es handelt sich hier bestenfalls um einen Systemwechsel light. Es handelt sich weiterhin um eine Kostendämpfung und Budgetierung im alten Stil. Was sind unsere Forderungen an die Politik? Wir erwarten doch endlich mal eine saubere Ist-Analyse, die einfach hier nicht stattfindet. Ja, es wird nur immer versucht, irgendwelche Entwicklungen aufzuhalten, auszubremsen, ohne überhaupt ein Stückchen in die Zukunft zu planen, ohne überhaupt ein wenig Planungssicherheit herzugeben. Und man muss eben mal dem Thema, dem deutschen Gesundheitswesen gehen, die Ärzte aus, auch auf den Grund gehen, an was liegt es und wo können wir ansetzen und wo müssen wir ansetzen. Und das sind unsere Forderungen, die wir haben. Die Ist-Analyse schaut ungefähr so aus. Sie kennen zum Teil die Zahlen im stationären Bereich, wenn man das Durchschnittsalter unserer Kolleginnen und Kollegen anschaut. Das Durchschnittsalter ist 1993 38 Jahre gewesen. Im Jahre 2009 waren es 41,14 Jahre. Also auch im stationären Bereich, gerade daher, wo unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sind, weil sie in Weiterbildung sind, haben wir einen Anstieg des Durchschnittsalters um über 3 Jahre. Bis 2020 gehen 20.000 Ober- und Chefärzte in den Ruhestand, deutschlandweit, auf Bayern heruntergebrochen, waren es ungefähr dann 2.800 sein. Mittlerweile fehlen bereits 5.500 Kolleginnen und Kollegen im stationären Bereich, also 5.500 Krankenhausstellen konnten nicht nachbesetzt werden. 3/4 der Krankenhäuser haben Probleme bei der Nachbesetzung und vor allem kleinere Häuser, vor allem in ländlichen Regionen, können diese Stellen nicht mehr nachbesetzen, zumindest auch nicht mit deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen. In Bayern dürften das ungefähr 750 bis 800 Stellen sein. Im ambulanten Bereich noch eine verschärftere Situation. Das Durchschnittsalter der Vertragsärzte 93 waren es 47,46 Jahre, stieg an bis zum Jahre 2009 auf 52,11 Jahre. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich als Bezug 93 genommen habe. In 93 kam gerade damals diese Niederlassungssperre und dann sind schnell noch viele Kollegen ins System eingetaucht und deswegen war im Jahre 93 das Durchschnittsalter, das geringste Durchschnittsalter in den letzten 30 Jahren. Und deswegen hier dieser Bezugspunkt. Also auch hier kam es zu einem Anstieg des Durchschnittsalters von 5 Jahren in den letzten 16 Jahren. Die Allgemeinmediziner ist die älteste Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 53,15 Jahren. Bis 2020 müssen 51.774 Ärzte von 130.000 Ärzten werden hier aus dem System ausscheiden. Und werden ausscheiden und müssen nachbesetzt werden. Und bei den Hausärzten sind es 23.768. Wie schaut es speziell bei den Hausärzten aus? Bis zum Jahre 2020 werden voraussichtlich 7.000 Hausärzte fehlen. Das sind 13,3%. Das sind in Bayern ca. 1.000. Wenn man es etwas genau analysiert, sind sogar wahrscheinlich 1.400 Hausärztinnen und Hausärzte, die das System verlassen und nicht mehr zur Hausärztinnenversorgung zur Verfügung stehen. Und ein Grund, warum das so kommt, ist auch, dass die Niederlassungsquote im hausärztlichen Bereich zurückgeht. Junge Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, die den Facharzt machen, erscheinen nicht in der hausärztlichen Versorgung, sondern gehen oft in andere Bereiche, zum Beispiel auch in den Reha-Bereich. Und ein wichtiger Punkt ist auch hier die Zunahme an Kolleginnen, die dann eben hier ihre Familienauszeit nehmen und deswegen nicht in der Niederlassung erscheinen. Im fachärztlichen Bereich ähnliche Situation, hier auch Lücken vor allem im Bereich der Augen-, Nerven-, Frauen- und hausärztlichen Versorgung und im stationären Bereich auch im Bereich vor allem der chirurgischen Versorgung. Ein Grundproblem insgesamt ist die Tatsache, dass 17,9% der Studentinnen und Studenten ihr Studium abbrechen und dass von den Absolventen 11,6% nicht in die Patientenversorgung gehen. Und da sind ja auch dann die Ansatzpunkte, wo man ansetzen muss, wenn man dem Nachwuchsmangel begegnen will. Auch kommt es zu einem Rückgang des sogenannten Workload, das heißt, die Jahresarbeitszeit geht zurück. Warum geht sie zurück? Weil allein schon aufgrund des Arbeitszeitgesetzes die jungen Kolleginnen und Kollegen einfach das Arbeitszeitvolumen, ich sage mal, normalisieren und die Überstunden, die mittlerweile eigentlich gang und gäbe und selbstverständlich waren, eben nicht mehr selbstverständlich sind. Also eine ganz normale und natürliche Entwicklung, aber der müssen wir eben auch gerecht werden. Und dann kommt noch das Thema Migration, Migration ins Ausland. Im Jahre 2008 waren es 3.000 Kolleginnen und Kollegen, im Jahre 2009 2.486 deutschlandweit. In Bayern waren es 472 und 480. Diese Kolleginnen und Kollegen fehlen natürlich für die Versorgung hier bei uns. Wir haben sie zwar ausgebildet, der Steuerbezahler hat es finanziert, aber 17.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten mittlerweile im Ausland. Und das ist auch eine Entwicklung, die vieles natürlich sagt, ja, und auch die Politiker hellhörig machen müsste. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die demografische Entwicklung in der Bevölkerung. Bekannt eben, dass die Altersgruppe der über 80-Jährigen wird bis zum Jahre 2050 um 156% zunehmen, die Gruppe der über 65-Jährigen um 33%. Momentan machen die 25% aus. Dann die Relation der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen zu den über 65-Jährigen verändert sich auch. Heute haben wir hier noch ein Verhältnis von 3 zu 1, im Jahre 2050 von 3 zu 2. Und das ist genau das Verhältnis derer, die eben in Brot und Arbeit stehen, zu denen, die eben Rente beziehen, deswegen weniger Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Und es ist auch die Gruppe, die natürlich mehr chronische Krankheiten entwickelt. Auch zum Teil aufgrund eines Anstiegs der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ersteigt, das ist sicherlich ein Positivum, in den nächsten 40 Jahren bei den Frauen von 82,1 auf 99,2 Jahre an und bei den Männern von 77,1 auf 87,7, also um fast 10 Jahre. Und auch dem Problem oder dem Thema müssen wir natürlich gerecht werden. Wie gesagt, es kommt zu einem Anstieg der altersbedingten Erkrankungen. Allein die Demenzkranken, die momentan haben wir 1,1 Millionen Demenzkranke, werden in den nächsten 40 Jahren sich verdoppeln auf 2,2 Millionen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen werden zunehmen und die Zahl der Pflegefälle wird sich in den nächsten 40 Jahren verdoppeln. Das heißt, es wird ein erhöhter medizinischer Behandlungsbedarf, ärztlicher Behandlungsbedarf notwendig sein und dies dann letztendlich doch bei einer rückläufigen Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die in der Patientenversorgung ankommen. Das heißt, wir müssen hier dort ansetzen, wo eben hier Bedarf besteht. Das Ganze beginnt natürlich in der Ausbildung, bereits während des Studiums. Wir sind hier schon auf ganz gutem Wege, aber wir müssen es weiterentwickeln, und zwar ein praxisorientiertes Studium, mehr Kleingruppenarbeit, mehr Bedside-Teaching, bessere Betreuung durch die Fachärzte bzw. durch die Ärzteschaft, bereits in den Universitätskliniken, dann eine strukturierte Ausbildung im praktischen Jahr, aber auch mit der entsprechenden Honorierung, wie es zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist. Deswegen gehen ja auch so viele junge Kolleginnen und Kollegen bereits jetzt schon in die Schweiz und hier ist mir eigentlich schon die Migration dann in den Weg geleitet und sicherlich Abschaffung des Hammer-Examens. Alles Dinge, die einfach das Studium unnötig erschweren und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen bereits hier schon vergraulen. Dann natürlich das Thema Weiterbildung ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dem wir gerecht werden müssen. Eine Aufgabe, die wir schultern müssen, gerade wir auch als Kammern. Wir müssen die Weiterbildung stärker noch am Berufsbild orientieren. Wir müssen auch mehr Weiterbildungselemente im ambulanten Bereich einrichten, denn es kommt ja auch zu einer Verlagerung, einer Behandlungsverlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich. Und deswegen müssen wir auch hier die Weiterbildung mehr im ambulanten Bereich stattfinden lassen. Wir müssen auch die Weiterbildung besser strukturieren. Es hat die Evaluation der Weiterbildung gegeben. Es müssen Weiterbildungsziele definiert werden. Es müssen Weiterbildungspläne erstellt werden. Es sollten auch die regelmäßigen Gespräche stattfinden, die eben oft nur auf dem Papier stattfinden. Und es sollte auch das Logbuch entsprechend bei der Weiterbildung Berücksichtigung finden. Sicherlich müssen wir weiterhin die Weiterbildung evaluieren, das sind wir ja auch bereits auf gutem Wege. Und auch die Weiterbildung muss bereits familiengerecht ablaufen. Es muss eine Work-Life-Balance da sein. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beginnt eben nun schon auch mal in der Weiterbildung. Und last but not least, die Weiterbildung muss angemessen honoriert werden. In meinem hausärztlichen Bereich sind wir hier einen deutlichen Schritt vorangekommen, aber im fachärztlichen Bereich liegt hier noch einiges im Argen. Und letztendlich natürlich muss das Berufsbild entsprechend attraktiv sein und attraktiv gestaltet werden. Welche Möglichkeiten sehen wir da? Einmal muss der Beruf verschlankt werden auf originäre ärztliche Aufgaben. Wir müssen uns frei machen können wieder von der Verwaltungsbürokratie, die uns aufgeladen wurde, zum Teil deswegen aufgeladen wurde, weil wir sie kostengünstiger erbracht haben als diejenigen, die es eigentlich erbringen sollten. Sicherlich mehr Teamgeist, Teamorientierung ist notwendig, sowohl im intraprofessionellen Bereich, also innerhalb unseres Berufes, als auch bezüglich der Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen. Die Arbeitsteilung müssen wir diskutieren, immer unter dem Gesichtspunkt natürlich der Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und immer unter dem Gesichtspunkt, dass hier eine Arbeitsteilung natürlich nur im Sinne von einer Delegation von nicht originären ärztlichen Leistungen durchgeführt werden kann und klar, in allen Bereichen die Honorierung, sie muss stimmen. Und wenn man hier mal nachschaut, was sind denn die Kriterien für einen jungen Kollegen, für eine junge Kollegin, ob sie in die Niederlassung gehen, dann kommt Ihnen hier die Analyse zur Hilfe, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung zusammen mit der Universität Leipzig durchgeführt hat. Das Hauptkriterienpunkt ist das Schul- und Betreuungsangebot für die Kinder. Dann erst kommt das Honorar. Und fast mit dem Honorar gleich auf ist die berufliche Zukunft des Lebenspartners wichtig für die Entscheidung für die Niederlassung, die Möglichkeit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu kooperieren und eben auch zum Beispiel die Anzahl des Bereitschaftsdienstes, die man schultern muss. Und all dies sind Punkte, da können wir ansetzen, da müssen wir ansetzen, um hier eben wieder mehr Kolleginnen und Kollegen auch in die Niederlassung zu bekommen, um mehr Kolleginnen und Kollegen dazu zu bekommen, dass sie den Beruf, den sie erlernt haben, letztendlich auch ausüben. Kurzum, wir müssen unsere Nachwuchsgeneration dort abholen, wo sie sich befindet. Sie hat einfach eine andere Lebensplanung, als die ältere Generation hatte und das ist auch gut so. Und nur wenn es uns gelingt, die Rahmenbedingungen für unseren Beruf entsprechend positiv zu gestalten, dann gelingt es uns natürlich auch, dass wir eine positive Botschaft nach außen schicken und dass wir eben unserem Nachwuchs sagen können, ein wunderbarer Beruf mit hervorragender Perspektive, mit freier Auswahl, egal wo Sie tätig sein wollen, ob stationär, ob ambulant, in der Stadt, auf dem Land, überall sind freie Plätze da. Sie werden keine Existenzängste haben müssen, denn der Bedarf, der ist da. Und diese positive Botschaft, die muss nach außen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.